Herzlich willkommen bei Gemischte Tüte, Michi Haas.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Das oder ist ja Gute.
Eine schöne Begrüßung hier. Du wirst jetzt gleich auf ein Blind Date treffen. Was macht das mit dir?
Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ich freue mich immer, neue Menschen kennenzulernen. Besonders, wenn es jetzt noch ein bisschen aus dem, ich sag mal, rheinland-pfälzischen Kreis ist. Und bin ganz gespannt, auf wen ich treffe und welche Schnittmengen wir irgendwo haben.
Heute ist Marlene Gottwald zu Gast. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Was hast du für Ansprüche an ein gutes Gespräch?
Oh, ich glaube, das ergibt sich. Sich ausreden lassen, wenn man Zeit hat, für die Themen in die Tiefe zu gehen. Das wäre, glaube ich, so die... Aber ich glaube, in der Regel ist so ein gutes Gespräch, ich meine, jetzt bist du Moderatorin, ja, aber gar nicht so planbar. Das ergibt sich dann ja auch oft im Fluss.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Hier sitzt sich wieder ein Blind Date gegenüber und schaut sich mit großen Augen an und fragt sich, wen haben die denn da mit mir zusammengetan? Ich darf euch vorstellen, Marlene Gottwald, das ist Michael Haas, Michi, das ist Marlene.
Schön, dich kennenzulernen.
Hi, Marlene. Freut mich.
Ja.
Für uns ist ja immer die allerwichtigste Frage, haben wir es geschafft, ein Blind Date zusammen zu bekommen? Kennt ihr euch?
Nein. Definitiv nicht.
Nee, kennen uns nicht.
Habt ihr eine Idee?
Also ich habe im Vorgespräch gerade eben schon mal ein paar Schnittmengen genannt, Themen, die ich so besetze, und ich bin ganz gespannt, ob eine dieser Schnittmengen irgendwie zusammenführt. Also ich kann die kurz mal nennen, so Fahrradfahren, Rennradfahren, Mountainbiken ist ein Riesending von mir und tatsächlich Wein, Weinkultur, Weinbau.
Matcht da was?
Interessant, ja, da matcht was. Okay. Also im weiteren Sinne, glaube ich, und vielleicht auch im privaten, ja.
Genau, der Wein. Ja. Aber Marlene, vielleicht magst du kurz mal sagen, wer bist du, was machst du?
Ich bin Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.
Mhm. Ja, okay. Ja, auch sehr gut.
Und auch das einzige Weinbauministerium. Ja. Ich habe dort vor knapp 2 Jahren angefangen als Referentin für das Thema Digitalisierung in der Wirtschaft und dann relativ kurze Zeit später das Startup Office übernommen, ja, was bei uns im Wirtschaftsministerium auf eine politische Forderung hin etabliert wurde, mit dem Anliegen für Startups einfach nochmal eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen, mehr Sichtbarkeit der Förderangebote und Beratungsangebote auf Landesebene für Startups zu schaffen und auch die Vernetzung im Startup-Ökosystem Rheinland-Pfalz weiter voranzutreiben.
Ja, okay, dann weiß ich, warum ich hier bin.
Erzähl doch mal du, Michi, was machst du?
Also im wahren Leben habe ich erstmal einen Vollzeitjob bei einem Softwarehersteller im Marketing, aber ich denke, wir sind hier zusammen, weil ich ein ganz, ganz großes Hobby und ein Herzensprojekt habe, nämlich Chin Chin Cycling nennt sich das Ganze. Vielleicht hast du schon davon gehört, wenn nicht, reden wir bestimmt heute ein bisschen darüber.
Mhm,
und
gerne.
Zwar habe ich mit einem meiner besten Kumpels, mit dem Pete, vor knapp 5 Jahren Chin Chin Cycling ins Leben gerufen, um den Weinbau oder die Weinkultur und Wein im allgemeinen Sinne durch das Rennradfahren oder das Fahrradfahren in Rheinland-Pfalz erlebbarer zu machen und so junge urbane Menschen aus, ich sag mal, ja, Metropolen oder Landesteilen nach Rheinland-Pfalz oder besser gesagt in die Nähe von Bad Kreuznach und so die umliegenden Weinanbaugebiete zu bekommen, die sich da niemals hin verirren würden, weil Tourismus für so eine Zielgruppe dort bis dato nicht herrschte. Und wir das eigentlich ganz gut hinbekommen. Das läuft ziemlich, ziemlich gut.
Wie spannend. Also Chin Chin im Sinne von wir stoßen
genau,
an.
Und Cycling, genau. Weil wir stehen so ein bisschen auf Alliterationen und sind da, glaube ich, auch sehr, sehr kreativ geprägt in dem Sinne. Und da empfanden wir genau diese 50% sozusagen Wein und Fahrradfahren zusammen als Chin Chin Cycling. So die Namenshergebung eigentlich ganz ja, perfekt.
Mhm. Ja. Wie lange gibt es Chin Chin Cycling?
Anfang kommenden Jahres, dann genau 5 Jahre.
Ach schon?
Genau, und es gibt schon 5 Jahre, ja.
Mhm. Dann bitten wir ja, zweite Regel bei gemischte Tüte, dass unsere Gäste sich immer ein Geschenk mitbringen und dieses Geschenk soll eure Arbeit ein bisschen erklären, aber vielleicht auch was über euch. Und das Besondere ist ja immer, dass ihr nicht wisst, wem ihr es schenkt. Ja. Was habt ihr euch mitgebracht? Marlene, vielleicht magst du mal
das einmal überreichen. Ja.
Und dann auch beschreiben, was es mit dir und deiner Arbeit zu tun hat.
So, gebe ich dir das. Ich gebe dir das einmal rüber.
Vielen Dank. Soll ich es öffnen?
Ja, am besten ja.
Sehr
vielleicht
gerne.
Beschreibe genau. Ich, während du die einzelnen Sachen rausholst,
okay, ich bin gespannt.
Worum es sich handelt.
Sehr gerne. So, dann schauen wir mal rein. Kann ich so aus...
Ja, ich glaube, ich muss nur vielleicht ein bisschen die Hand aufhalten.
Ja, ich schütze mir mal so in den Schoß rein, wenn das okay ist.
Absolut.
Raschel.
Ja, okay.
Man sieht, welche Perfekt. Farbe.
Genau.
Genau, also ich glaube, was ja alles miteinander verbindet, was du da drin findest, ist, dass es Gold ist, wie die Wirtschaftsstandortmarke Rheinland-Pfalz Gold, die sowohl, ich würde sagen, die harten Standortfaktoren in Rheinland-Pfalz, wie auch die weichen hervorhebt und darüber auch darstellt, was Rheinland-Pfalz eigentlich für ein tolles und lebenswertes Bundesland eben ist, was sehr viele sehr, sehr schöne Ecken hat, eine sehr hohe Lebensqualität, aber eben auch ein sehr starker Innovationsstandort ist. Und jetzt ist das so ein bisschen ein Stückwerk. Whatever you see right now, we've got the wine to match, ist wahrscheinlich lustigerweise unser größter Match. Passt ganz gut. Ist auch über die Landesgrenzen hinaus Rheinland-Pfalz mich auch sehr für den Wein bekannt. Und da bin ich gleich Rheinland-Pfälzerin durch und durch. Der beste Wein kommt aus unserem Bundesland.
Wo kommst du denn ursprünglich her, wenn ich frage?
Ich komme eigentlich aus der Pfalz.
Okay,
also ich wohne auch immer noch in der Pfalz. Aus Speyer.
Aus Speyer, sehr schön.
Genau,
okay.
Und da gibt es ja auch, auch viel Wein hinten raus.
Ja, sehr schön, freue ich mich.
Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, kannst du mal kurz beschreiben, was du jetzt bekommen hast, weil die sehen es ja nicht.
Nee, das stimmt, ihr hört das ja alles nur. Also ich habe einmal einen Sticker bekommen, auf dem quasi das steht, was eben schon gesagt wurde. Ich habe einen, eigentlich auch zur Weihnachtszeit ganz gut passenden Lind-Teddy bekommen aus Schokolade. Einen goldenen Stift, ein Kuli und glaube, was am süßesten von allem ist, eigentlich so ein Schlüsselanhänger, auf dem Goldstück steht. Das kommt definitiv an meinen Schlüsselbund dran.
Sehr gut,
ja,
das freut mich.
Das freut mich sehr.
Cool. Warum Goldstück?
Goldstück passt ja auch zur Wirtschaftsstandortmarke, zu Rheinland-Pfalz Gold. Aber ich fand es auch so passend, weil wir sind kein großes Bundesland, aber wir versuchen, unsere Startups so gut wie möglich zu unterstützen. Und ich würde sagen, für uns ist einfach jedes Startup was sich hier gründet, was sich hier niederlässt, was hier seine Idee voranbringen will, ein Goldstück.
Das ist schön. Ja, da bist du bei uns an der richtigen Stelle. Sehr gut. Dann übergebe ich einmal. So.
Bitte schön. Vielen Dank.
Ja. Ich kann, glaube ich, schon mal ein bisschen teasern. Ist auf jeden Fall ist eine Tüte nach. Könnte da vielleicht etwas dabei
Schrank
drin sein, was
hoch.
Mit Wein zu tun hat.
Wahrscheinlich eine Flasche.
Das stimmt, genau.
Ich hole sie mal raus.
Ja.
Mhm. Oh, Parzelle 64.
Genau.
Und was sehe ich hier drauf?
Das kann ich dir gleich erklären.
Okay.
Das ist mein eigener Wein, mein dritter Jahrgang.
Wow.
Ich stelle selbst Wein hobbymäßig her aus familieneigenen Weinbergen. Und nachdem ich glücklicherweise wieder zurück nach Bad Kreuznach kam oder München verließ, wie auch immer, und genau Anfang Corona, so Ende 2020, habe ich meinen Großcousin, der auch ein eigenes Weingut in Winzenheim, da wo ich ursprünglich herkomme, führt, gefragt, ob die Weinberge, die wir als Familie ihm verpachten, ob ich da ein paar Weinberge selbst bewirtschaften dürfte, weil das schon seit jeher ein Traum von mir war, selbst eigenen Wein herzustellen. Und dadurch, dass ich irgendwie die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt räumlich nie vor Ort war und das natürlich auch ein sehr zeitintensiver Job ist, und dann 2020 kam der Moment, als ich dann wieder nach Hause zog und so viel Zeit und Raum da war, weil man konnte ja im Prinzip nichts machen während Corona und dann beschloss ich, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt habe ich Zeit und bin endlich zu Hause Wein zu machen und durfte dann glücklicherweise ein paar Weinberge die, wie gesagt, der Familie gehören, dann wir selbst bewirtschaften. Und jetzt hältst du meinen dritten Jahrgang und auch meinen letzten Jahrgang in der Hand, weil ich gemerkt habe, dass nach Corona natürlich doch wieder das Leben etwas normaler wurde und ich gewisse Hobbys leider abstoßen musste, zeitlich und räumlich. Ich wohne jetzt mittlerweile nicht mehr in Bad Kreuznach. Davor habe ich gefühlt 200 Meter neben den Weinbergen gelebt, dessen Wein du jetzt gerade in der Hand hältst. Und mittlerweile wohne ich in Nierstein, natürlich auch ein Weinbauort in Rheinland-Pfalz. Natürlich, das Thema lässt mich nicht los. Da wäre es neben dem normalen Job und Chin-Chin Cycling, was ich noch nebenbei so mache, und natürlich vielen anderen Verpflichtungen, die man im Leben so hat, einfach nicht mehr möglich, dem Weinbau gerecht zu werden. Aber ja, damit hältst du quasi so ein ganz, ganz großes Herzensprojekt von mir.
Wow, in der Hand. Vielen Dank.
Dankeschön. Ein Goldstück.
Genau,
ja,
sozusagen.
Ja, auch. Ja. Aber eine Rarität in dem
was
Fall.
Was ist auf diesem Etikett drauf? Weil das ist ja schon ein besonderes Bild.
Genau, wenn wir so ein bisschen über Innovation sprechen, ich denke immer relativ kreativ, also maße ich mir zumindest mal an. Und als ich 2020 damit begann, wollte ich im Prinzip den Flascheninhalt mit einem Artwork visuell vorne auf die Flasche bringen. Und mit einem befreundeten 3D-Künstler, damals aus Hamburg, Vincent Schwenk heißt der Gute, der war so lieb und erstellte für den Wein im Prinzip ein Artwork, und all das, was du dort siehst, verkörpert eigentlich den Jahrgang 21, sprich den ersten Jahrgang. Und weil sich dieses Artwork so etabliert hat über die Jahre oder in diesem Jahrgang, habe ich mir gedacht, ja komm, dann bleibe ich dabei. Wollte eigentlich für jeden Jahrgang ein neues Artwork machen, weil jeder Wein ja auch anders ist. Mhm. All das, was du da siehst, beschreibt quasi den Inhalt des 21er Jahrgangs. Und ich habe mir auch so ein bisschen gedacht, es sieht anders aus, es sieht schön aus, es ist ein Kunstwerk auch von dem Künstler Vincent Schwenk. Und da war die Idee, da vielleicht auch so ein bisschen Nachhaltigkeit mit reinzubekommen, dass nicht jede Flasche direkt wieder in den Glascontainer kommt, sondern dass es vielleicht eine Flasche ist, die einem so gefällt visuell, dass man sie ins Regal stellt oder sonst wohin und sie als kleines Kunststück betrachtet und somit vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger mit der Glasproduktion einhergeht. Und das Ganze, um es zu Ende zu bringen, du hast noch mehr Sachen drin in deiner Tüte.
Oh.
Genau.
Ich stelle die mal hier.
Ja. Oh, danke.
Um das Ganze zu Ende zu bringen, ist das erstens noch eine Karte drin.
Ja.
Genau. Okay. Aber irgendwie muss dieser Wein natürlich auch geöffnet werden. Oh. Jetzt hast du den Korkenzieher gezogen.
Ja.
Ja, und falls du jetzt auf einmal Lust hast, den Wein direkt nach der Aufnahme hier zu trinken, ist ein Korken, geht, ist kein Schrauber. Keine Ahnung,
hat jemand einen Korken? Jeder rheinland-pfälzischen Antasch darf das nicht.
Das darf nicht zählen. Ein Korkenzieher muss immer dabei sein, weil oft geht man irgendwo hin und merkt auf einmal, da ist ein Korken im Wein, jetzt kriegen wir den auf.
Ja.
Genau, habe ich dir im Prinzip einen Korkenzieher noch mitgebracht, um den Wein auch öffnen zu können, aber auch noch damit gedacht, mit Chin-Chin Cycling gebrandet, mit eben diesem Fahrrad-Weintourismus-Unternehmen, Startup, was wir betreiben. Genau, und auf der Karte steht auch nochmal was Kleines drauf. Und wenn du siehst, dass ganz unten zwei QR-Codes drauf sind, die führen zu einer App, je nachdem, was für ein System du verwendest, also zur App direkt hin, und da ist eine App hinterlegt, die du dir kostenlos downloaden kannst, und mit dieser App kannst du, zu dem Zeitpunkt war das 2020 noch so, deswegen habe ich es auch nie geändert, hast du eine App auf dem Handy, die deine Kamera öffnet, die das Artwork dann erkennt, und dahinter gelegt ist eine 3D-Animation von diesem Artwork, und dann belebst du sozusagen dieses Etikett auch nochmal zum Leben und hast dann nochmal ein weiterführendes Erlebnis zu dem Wein und zu dem Etikett.
Wie spannend. Das ist ja nicht nur Wein, es ist auch Kunst. Und, darf ich das kurz sagen?
Ja.
Auf dieser Karte steht hier nämlich oben Space for Love.
Mhm.
Und eine kleine Nachricht an das Blind Date.
Mhm. Vielen lieben Dank.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
Ja, ich freue mich sehr drauf.
Menschen, die bei mir Wein gekauft haben, Dankeschön, haben immer so eine Karte bekommen. Und
toll,
wenn sie das selbst als Geschenk noch verschenkt haben, da dachte ich mir, das ist doch eigentlich so eine ganz nette Platzierung, immer eine Karte zu jeder Flasche dazu zu geben, dass man ein bisschen Liebe weitergeben kann und noch einen netten Text schreibt, weil sowas geht heutzutage doch in so einer digitalen Welt, die zum Glück auch sehr, sehr digital ist und auch digitaler werden kann, natürlich auch nochmal unter, sowas geht Persönliches. Und ein bisschen Raum für was Nettes und ein bisschen Liebe.
Ja. Stimmt. Und warum Parzelle 64? Hat es damit noch was auf sich?
Oh, wir könnten...
Geht schon zu tief.
Nein, überhaupt nicht zu tief. Nein, ist aber witzig, weil es gibt viele Dinge, die wir mit Sicherheit auch noch daneben so besprechen könnten. Deutsches Weinrecht ist mega kompliziert. Mhm. Ja? Ganz, 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 ganz kompliziert. Da gibt es so ein lustiges Meme, ja? So eine Pyramide, so nach Abschlüssen. Ja? Und da kommt ein Bachelor, dann kommt ein Master, dann kommt ein PhD und ganz oben die Spitze des Eisbergs ist deutsches Weinrecht, weil es noch komplizierter ist, als ein Doktortitel zu bekommen. Finde ich immer ganz charmant, wenn ich das lese. Nee, ganz kurz gesagt, Parzelle 64, der Wein ist unfiltriert, weil ich ihn, sag mal, sehr, sehr natürlich ausgebaut habe. Da ist quasi nichts weggenommen, nichts hinzugegeben. Und nach deutschem Weinrecht, weil der unfiltriert ist, ist das nicht mehr deutscher Qualitätswein, sondern in dem Fall Nahegauer Landwein. Und dann darf man die Lagenbezeichnung nicht mehr auf den Wein schreiben. Also aus dem Kreuznacher Berg, aus dem der Wein eigentlich kommt. Und dann dachte ich mir, trickse ich doch das Weinrecht aus. Und es gibt mehrere Weinberge, die meiner Familie gehören. Und jedes Flurstück oder jede Parzelle hat auch eine eigene Hausnummer. Also das Flurstück 64 in der Lage XY. Und ich dachte mir irgendwann, als ich noch so viel Motivation, Energie hatte, vielleicht noch weitere Weine aus weiteren Parzellen zu machen, ich sag mal, diese Klassifizierung, wo der Wein herkommt, zu umgehen, indem ich einfach die Parzelle 64 kommt aus diesem Weinberg, wenn ich das so kartografisch aufgetan hätte, und die Parzelle 127 käme theoretisch aus dieser Parzelle heraus, sodass man da so seinen eigenen Herkunftsgedanken etabliert hätte, ohne dass man was Falsches macht.
Okay, ja. Clever.
Ja, danke schön.
Sehr schön.
Wie ist das für dich, Marlene, das ist ja jetzt eine Startup-Geschichte und diese Energie, die man dann ja auch immer verspürt. Wie ist das für dich in deinem Beruf mit so vielen Gründungen zu tun zu haben, und was siehst und hörst du da, und gleichzeitig, was initiiert das in dir im Sinne von, ist ja mein Beruf, denen zu helfen? Also man hat ja auch schon so ein bisschen was rausgehört, was kompliziert ist. Was denkst du, wenn du solche Geschichten hörst?
Ja, das ist total spannend und total schön zu sehen, wie viele gute Ideen es gibt im Land. Und das ist, also ich glaube, es herrscht einfach in der Startup-Szene eine unglaubliche Energie und auch gibt natürlich auch viele Herausforderungen, auch sicherlich, ne, seit der Pandemie, auch immer in Fragen Wachstum und Finanzierung, Fachkräfte bei Startups ja auch eine große Herausforderung. Und trotzdem habe ich bei der Zielgruppe ganz oft das Gefühl, oder eigentlich meistens das Gefühl, wenn, dann wird irgendwie konstruktiv rangegangen. Also auch wenn wir jetzt für das, was wir tun, ist ja auch nicht so, dass immer alle kommen und sagen, ist ja total toll. Also grundsätzlich natürlich irgendwie schön, dass es uns gibt, aber gibt natürlich auch bei uns noch viel Luft nach oben. Und ich habe immer das Gefühl, wenn Startups auf uns zukommen und sagen, hey, ist ja super, dass ihr da seid, uns würde irgendwie noch dies oder jenes fehlen, dann ist das nicht so verbunden mit ja, das und das gibt's nicht, sondern könntet ihr das nicht vielleicht so und so machen? Ich hätte da vielleicht sogar eine Idee, so irgendwie, ne? Und die hat vielleicht gar nicht immer was mit dem eigenen Geschäftsmodell zu tun oder mit dem eigenen Business in dem Falle. Aber es ist irgendwie, glaube ich, so, ja, sehr lösungsorientiert, würde man, glaube ich, sagen, so, ne? In der Verwaltungssprache auch. Und das ist, also das ist total, total schön zu sehen, einfach.
Kannst du noch mal auch ein bisschen mehr erzählen, was deine Arbeit dann ausmacht? Weil ich glaube, viele haben ja auch keine Vorstellung, was man in einem Ministerium dann dafür tut, dass Gründungen leben.
Ja, ich habe an einer anderen Stelle beim Kickoff fürs Gründungsstipendium, was so ein Förderprogramm ist, was bei uns läuft, mal gesagt, ich habe selber ja keine Gründungserfahrung. Ich komme so aus meinem vorherigen Beruf, aus dem unternehmerischen Wissens- und Technologietransfer, habe selber nie gegründet, habe aber definitiv den coolsten Job im Gründungsbereich in der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so ganz typisch für so eine Verwaltung, einfach weil wir relativ nah dran sind an der Zielgruppe. Was wir gemacht haben bisher mit dem Startup Office, ist vor allen Dingen nochmal ein Portal aufzubauen, wo Gründerinnen und Gründer alle Informationen finden rund ums Thema Gründung, also speziell auch für Startups. Also wo kann ich mich beraten lassen? Was gibt es für Förderprogramme? Wo habe ich Anlaufstellen in meiner Region? Wo kann ich mich weiter vernetzen? Und dann auch einfach der direkte Kontakt zu uns. Also das ist tatsächlich ein Bestandteil unserer Arbeit, dass wir sagen, ihr gründet ein Startup, ihr habt gegründet, habt ihr Fragen, dann kommt gerne auf uns zu. Unser Anspruch ist es in der Regel, dass wenn ein Startup auf uns zukommt, dass es aus diesem Gespräch mit mindestens 3 Kontakten rausgeht. So, also Rheinland-Pfalz ist ja flächenmäßig kein kleines Bundesland, aber an sich jetzt auch im Vergleich zu anderen Playern, sage ich mal, in der Bundesrepublik dann doch eher ein kleines Bundesland. Hat aber ja auch den Vorteil, dass man eigentlich einen direkten Kontakt herstellen kann zu einem speziellen Ansprechpartner in einem bestimmten Bereich. Und wenn das nicht direkt der Kontakt ist, der einen weiterbringt, dann sozusagen der nächste. Also so dieses Schneeballprinzip funktioniert, glaube ich, in Rheinland-Pfalz einfach sehr, sehr gut, auch wenn die Entfernungen in Kilometern dann so ein bisschen größer sind.
Da habe ich auch mal eine Frage. Ja. Screent ihr aktiv selbst nach Startups oder nach Innovationen, ich sag mal, im rheinland-pfälzischen Startup-Bereich, oder ist es eher tatsächlich, dass ihr euch als Anlaufstelle betrachtet, bei derer man dann selbst aktiv, proaktiv sich melden soll, damit man im Prinzip, ich sag mal, gesehen wird? Oder kommt ihr auch auf einen persönlich zu, wenn ihr sagt, hey, das entspricht irgendwie Anforderungskatalog XY oder das ist von Interesse, da sehen wir großes Potenzial für das Land drin?
Also wir sind eher Anlaufstelle tatsächlich. Okay. Ja, was es leider nicht gibt, was es für uns super wäre, wenn es tatsächlich so ein, ich sag mal, vielleicht auch automatisiertes Screening oder die Ressourcen dafür da wären, zu sagen, überhaupt, wir erfassen überhaupt alle Startups in Rheinland-Pfalz. Ja. Und und es gibt dann nochmal das, dass wir speziell auch auf welche zukommen. Was wir haben, sind die Technologie- und Gründerzentren im Land. Die sind wiederum dann in den jeweiligen Regionen auch nochmal näher an den einzelnen Gründungen dran. Die wiederum kommen dann auch auf uns zu und sagen, hier, wir haben hier ein Startup, die machen echt richtig gute Arbeit, die sind unglaublich gewachsen in den letzten 2 Jahren, die suchen jetzt weitere Räumlichkeiten und so. Mhm. Dann eher darüber sozusagen.
Okay, alles klar. Ja. Nee, weil das ist jetzt kein Kritikpunkt, aber was ich zum Beispiel letztens lustigerweise, wo ich mir wieder Gedanken drüber gemacht habe, mit Chinchin Cycling, was ja tatsächlich ja im Grunde wirklich ein Startup ist. Mein Wein nicht, wie gesagt, das mache ich nicht mehr und es gibt auch hunderte Weingüter, aber Chinchin Cycling ist ja schon relativ einzigartig, beziehungsweise auch aus der Historie jetzt mit so 5 Jahren zu einem Zeitpunkt gewachsen. Und ich fand es immer extrem, fast schon amüsant, dass, ich sag mal, von der Stadt, vom Kreis oder vom Land oder so niemand mal aktiv auf uns zukam. Nicht, weil ich das gewollt hätte oder weil wir das brauchen, sondern einfach nur so, einfach mal so eine kleine Bestätigung auf eine gewisse Art und Weise zu bekommen, dass man da was Gutes tut und nicht immer nur das von seinem nächsten Kreis zu erfahren oder den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die bei uns aktiv ihren Radurlaub machen. Und das fand ich schon immer so ein bisschen amüsant, weil wir wirklich was für den Kreis Bad Kreuznach im Prinzip tun oder auch für den Weinbau und den Tourismus und auch für viele weitere wirtschaftliche Teile irgendwie in Rheinland-Pfalz. Was wir natürlich jetzt nicht haben, ist ein Riesen-Impact. Also wir bringen schon immer wieder extrem viele Leute, auch mit Reichweite, hier in die Region, um die Region einfach weiter zu pushen, weil Rheinland-Pfalz für uns und auch für mich im Speziellen jetzt als hier als Anwesender mit das schönste und tollste Bundesland ist, weil es so vielfältig ist und weil es gerade für die Themen, die ich ja auch besetze, mit Fahrradfahren und mit Weinbau, sage ich mal, extrem interessant ist. Ja. Nirgendwo gibt es mehr Weinbau und gerade zum Fahrradfahren ist es extrem toll, weil es so unterschiedliche Regionen gibt. Aber ja, da würde ich mir persönlich manchmal wünschen, dass man vielleicht, das ist klar, dass nicht jeder immer alles sehen kann, das ist mir bewusst, aber dass man da von, ich sag mal, offizieller Stelle an der einen oder anderen, im einen oder anderen Moment vielleicht doch mal gesehen wird und mal eine Anerkennung bekommt. Es muss da ja gar kein Preis sein oder keine Förderung in dem Sinne, weil das brauchen wir erstmal gar nicht, für mich persönlich gesagt, ja. Aber einfach nur so Bestätigung, dass das Land irgendwie sieht, da sind zwei junge Leute, die sich neben ihrem Hauptjob irgendwie auf gut Deutsch gesagt nochmal einen Arsch aufreißen, um die Region Rheinland-Pfalz und das Land Rheinland-Pfalz irgendwie auf die Landkarte zu bekommen. Das ist nur mal so.
Aber wie siehst du das? Also ich hätte jetzt schon fast die Wirtschaftsministerin im Ohr, was sie sagen würde. Es gibt ja schon viele Initiativen, die auf das Thema Sichtbarkeit einzahlen, die man dann vielleicht einfach nicht kennt.
Also das wäre jetzt so ein bisschen die Frage, ne? Also ist es dann bei der Wirtschaftsförderung zum Beispiel Bad Kreuznach, ich weiß jetzt nicht, was so die nächste Anlaufstelle wäre, tatsächlich einfach nicht bekannt in dem Sinne, oder ist es bekannt und sie
das Amüsante an der ganzen Sache ist, wir wurden dieses Jahr zum Innovationspreis Weintourismus vom Landkreis Bad Kreuznach gekürt oder geehrt von der Landrätin auch und sie kennt uns, sie weiß um uns und ich habe unser Projekt oder das, was wir machen, da auch natürlich vorgestellt bei der Verleihung, aber bis dato wurde lediglich, sage ich mal, ein Reporter von einer Regionalzeitung auf uns aufmerksam, weil er selbst diese Themen, ich sag mal, journalistisch besetzt und das ganz am Anfang. Aber in den letzten 5 Jahren kam da sonst, sage ich mal, und es ist, wie gesagt, null Kritik. Ich finde es immer nur interessant, weil man doch wirklich was tut und man sich bemüht. Dann kamen aber auf einmal überregional große Blätter auf uns zu. Also keine Ahnung, zum Beispiel hatten wir im Spiegel einen Artikel und der Spiegel ist, würde ich mal sagen, jetzt ein wesentlich größeres Medium als die Regionalzeitung aus Bad Kreuznach heraus. Wieso dann solche Medien auf einen aufmerksam werden oder ja andere Verlage mit anderen großen Reichweiten oder Personen, mit denen wir was unternehmen, aber dass das Land dann erstmal oder der Kreis dann vielleicht erstmal nicht, obwohl man dafür das eigentlich am Ende des Tages ja macht. Das ist unsere Motivation. Da geht's nicht, es ist kein finanzieller Antrieb oder eine monetäre Sichtweise, sondern einfach nur eine Bestätigung für das, was man tagtäglich in seiner Freizeit noch versucht zu machen.
Ja, ist eine interessante Frage, ne? Weil dann irgendwie jetzt ein bisschen die Vermutung nahe liegt, dass dann, weil Rheinland-Pfalz so für den Wein bekannt ist und die Landschaft so schön ist, ne? Dass das dann über die Landesgrenzen hinaus was Besondereres ist als innerhalb der Landesgrenzen, was ich jetzt gar nicht so sehen würde, ist jetzt nur sozusagen eine These in den Raum gestellt, ne? Wenn der Spiegel das sozusagen, guck mal, hier in Rheinland-Pfalz, wird das sozusagen so miteinander verknüpft, aber persönlich bin ich bei dir, dass ich das tatsächlich auch schade finde, also dass vielleicht dann aus welchen Gründen auch immer, weil dann eine Priorisierung gerade woanders liegt, vielleicht ein bisschen untergeht, weil das ja wäre schön, wenn die Wertschätzung da wäre für das, was ihr zusätzlich macht und was es auch für die Region bringt.
Ja, definitiv, weil wir stehen da hundertprozentig für nachhaltigen Tourismus und für jungen Tourismus und auch so mit meinem Weinbau-Hintergrund aus den Jahren oder meinem Job davor und so weiter und so fort, würde ich schon behaupten, dass gerade Weintourismus jetzt nicht auf eine junge Zielgruppe abzielt, sondern vielleicht eher auf eine mittlere bis ältere Zielgruppe. Und wir stehen ja natürlich mit Ausnahmen, aber unsere Zielgruppe ist ein junges Publikum und wir versuchen, junge, urbane Menschen eben nach Bad Kreuznach oder an die umliegenden Regionen zu bekommen und da die Region zu pushen. Und das gelingt uns lustigerweise extrem gut, weil wir haben eine extrem hohe Wiederkehrrate an Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Oder wenn sie nicht an der Tour teilnehmen, machen sie Privaturlaub ein halbes Jahr später, ein Jahr später mit den Freunden, die sie da kennengelernt haben, mit ihrer Familie, bestellen weiterhin bei den Weingütern, die wir ihnen vorgestellt haben. Und das ist eine extrem fruchtbare Kombination, die eine Win-Win-Situation in vielerlei Hinsicht für das Land und auch den Wirtschaftsstandort ist, auch wenn wir natürlich nur eine sehr spitze Zielgruppe haben und das natürlich jetzt nicht im Massentourismus darstellen können. Das ist aber auch gar nicht das Ziel.
Mhm. Ja. Zur Ehrenrettung darf ich jetzt sagen, du bist zu Gast bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz und dieser Podcast ist ja von der Innovationsagentur initiiert. Also ab sofort Sichtbarkeit. Ja. Aber du wolltest auch noch was sagen.
Genau, mir kam gerade noch der Gedanke, wir hatten Anfang des Jahres eine Veranstaltung, die Weinovation oder Weinovation in der Nähe von Koblenz veranstaltet, die ja eigentlich auch diese beiden Themen zusammenbringen soll. Mhm. Da war die Idee oder das Konzept war, dass Startups sich präsentieren und junge Weininitiativen ihren Wein dort präsentieren. Ja. Und das hatte dann so einen Marktstandcharakter. Man konnte dann so in Gruppen von Marktstand zu Marktstand gehen. Das Startup hat gepitcht und man konnte sich über den Wein was erzählen lassen und den Wein auch probieren. Und das war kam, glaube ich, vom Format her sehr gut an. War auch eine nette Veranstaltung. Ich kann leider nicht zu 100% sagen, dass wir das wieder so machen oder wieder genauso machen, weil das hängt immer so ein bisschen davon ab, welche Ressourcen uns zur Verfügung stehen. Aber ich habe gleichzeitig auch gedacht, wenn es nochmal was in die Richtung geben sollte, dann könnten wir uns ja auch nochmal
definitiv
die Köpfe zusammenstecken.
Also es ist auch nicht so, dass ich mich noch nie nach Fördermitteln oder wir uns nach Fördermitteln beim Land erkundigt haben. Also ich meine, man kann, und da will ich den Ball dann wieder zurück zu mir spielen, im Sinne von, man darf gar nicht erwarten, dass man von außen immer geholfen bekommt. Man muss auch selbst irgendwo natürlich bereit sein, Initiative zu zeigen und was machen. Ja, also das ist, glaube ich, grundsätzlich immer so ein Riesenproblem. Man wartet häufig, glaube ich, darauf, bis irgendwas kommt. Aber das ist ein absoluter Trugschluss. Man muss selbst einfach Initiative zeigen und was machen, weil man bekommt nicht irgendwas auf dem Silbertablett präsentiert. Und was ich im Grunde eigentlich sagen wollte, ist, ich habe mich definitiv schon vor Jahren lustigerweise genau für auf der Website von euch genau nach diesen Dingen erkundigt. Ich war auch schon kurz davor, vor einigen Jahren aber was auszufüllen, weil wir uns überlegt haben, hey, brauchen wir eine Förderung? Wäre das sinnvoll? Wie können wir mit Mitteln vom Land eine höhere Sichtbarkeit vielleicht noch bekommen? Im Sinne von Marketing oder einfach, keine Ahnung, unsere Infrastruktur einfach verbessern, damit wir das, was wir machen, am Ende des Tages einfach noch besser machen können, anstatt dass wir das aus unserer eigenen Tasche oder auch durch organisches Wachstum im Grunde genommen finanzieren können. Und mir war das von vornherein klar, dass es das gibt und dass es da ist. Und ich glaube, dass man das einfach den Leuten, und ich glaube, viele Leute wissen es manchmal einfach gar nicht, dass es Fördertöpfe gibt, dass es Initiativen gibt.
Aber warum hast du dich dann dagegen entschieden?
Wir haben uns im Prinzip dagegen entschieden, aus gar keinem Grund. Gab's nie einen Grund. Ich glaube, wir waren auf der einen Seite vielleicht schon ein Stück zu faul, weil wir gesagt haben, boah, jetzt noch hier irgendwie, ich sag mal, Wisch ABC ausfüllen, hier noch was schreiben, da noch was machen, vielleicht so ein bisschen über diese bürokratische Schiene, dass man da vielleicht, weil wir auf finanzielle Fördermittel im engen Sinne nicht angewiesen sind oder waren, dann gesagt haben, boah, haben wir keine Lust zu uns jetzt mit so einer Bürokratie auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite, weil wir, glaube ich, sehr eigenständig aus uns heraus angetrieben werden und sagen, klar, Hilfe von außen ist immer gut, hat dann aber in andererlei Hinsicht auch was mit irgendwie Verpflichtungen der Partei gegenüber auch zu tun. Also Erwartungen, Verpflichtungen. Klar, man schließt am Ende hier keinen Vertrag damit, das ist bewusst. Aber man erwartet ja auch von eurer Seite mit Sicherheit auch etwas, dass etwas passiert und gemacht wird. Ja. Und ich bin da relativ überzeugt von, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir holen so gut wie niemanden damit ins Boot. Das ist unser Hobby, das ist unser Ding. Glücklicherweise wächst das organisch ziemlich gut. Hätte es das vielleicht an der einen Stelle nicht getan oder wir könnten zum Beispiel unsere Webseite nicht mehr bezahlen oder sonst irgendwas, wären wir vielleicht schon mal den Weg gegangen und hätten bei euch angeklopft.
Mhm. Definitiv. Aber das ist vielleicht echt ein spannender Punkt. Was würdest du sagen, ist euer Auftrag oder wohin zielt Förderung ab oder wann ist es ein gutes Match auf der Ebene? Auch nochmal so dieses, was ist das Ziel deiner Arbeit, wenn du so Geschichten auch hörst?
Also ein Gedanke, der mir jetzt gerade noch kam, mit, also verstehe ich auch total zu sagen, man geht den Weg so ne, und geht vielleicht in dem Falle lieber keine zusätzliche Verpflichtung ein oder ja, nimmt da keine zusätzliche Last auf sich sozusagen. Auf der anderen Seite ist es so, dass bei den Förderprogrammen, die bei uns laufen, weil wir jetzt über das Thema Sichtbarkeit und Reichweite vielleicht so ein Stück weit auch gesprochen haben, ist es auch viel so, dass die finanzielle Förderung zwar so eine Seite der Medaille ist, aber vielleicht gar nicht notwendigerweise so sehr im Vordergrund steht, sondern vor allen Dingen auch das Netzwerk, die Kontakte und ein Stück weit eben halt auch die Sichtbarkeit eine Rolle spielen. Also insbesondere beim Gründungsstipendium, was dann ein Jahr lang ja läuft und man monatlichen finanziellen Zuschuss bekommt und der ist ja nicht zurückzuzahlen. Natürlich ist es so, dass, also es ist mit einem bürokratischen Aufwand verbunden, weil wir natürlich ja sicherstellen müssen, dass das, was ausgezahlt wurde, eben halt auch in die Weiterentwicklung des Unternehmens gesteckt wurde, weil genau, das sind ja nach wie vor Steuergelder und da sind wir ja auch verpflichtet, darauf zu achten, dass, dass das dann auch dahin fließt, wofür die Förderung vorgesehen war. Aber darüber hinaus gibt es halt ein ganzes Jahr an, also ich glaube allein schon auch so die Gründungsstipendiaten untereinander ist schon ein Netzwerk, was total hilfreich sein kann, ne? Weil du diesen Austausch hast mit Gründerinnen und Gründern, die in ähnlichen Herausforderungen zu tun haben, in ähnlichen Phasen stecken, vielleicht aber auch in ganz anderen Branchen unterwegs sind und sich Querverbindungen ergeben, von denen man vorher gar nicht gedacht hätte, dass sie vielleicht Sinn machen könnten. Und man eben auch ein Coaching-Programm kriegt, das Jahr über sein Unternehmen sozusagen weiterzuentwickeln.
Ja, hundertprozentig.
Deswegen ist das so, also ja, bürokratischer Aufwand, klar, mit Sicherheit ist auf jeden Fall natürlich irgendwie da. Ich würde aber auch sagen, dass so die Verpflichtungen, ne, außer dass man halt das auch in die Weiterentwicklung des Unternehmens schickt, sind in dem Sinne relativ gering. Okay, natürlich fördern wir dann mit dem Anliegen, dass das Startup wächst, aber es kann auch nicht jedes Startup wachsen. Es ist ja manchmal so, dass es geht sich eben nicht so aus. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt am Markt. Es hätte vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt besser gefruchtet. Es ist irgendwas anderes passiert. Es kam irgendeine Krise dazu oder so. Das ist, glaube ich, einfach ein Risiko, was man dann ein Stück weit da eben auch zu tragen hat.
Nee, ich bin da auch hundertprozentig bei dir. Also mal unabhängig davon betrachtet, dass wir das machen, was wir machen. Wäre ich Gründer oder Gründerin und würde zu 100%, sage ich mal, auf diese Unternehmung Chinchin Cycling oder auf welches Startup oder Gründung, Unternehmung sonst setzen und wäre da auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch finanziell abhängig, weil das meine Karriere irgendwo oder mein Leben natürlich auch betrifft, dann hätte ich das hundertprozentig auch getan, weil Wie du sagtest, ich habe mich damit ja selbst schon mal auseinandergesetzt mit eben den, ich sag mal, den der finanziellen Unterstützung, die kommt, die natürlich sehr, sehr gut ist. Auf der anderen Seite sind aber, glaube ich, viele Sachen, die du gerade selbst beschrieben hast, viel, viel wertvoller für einen Gründer oder eine Gründerin, um sich einfach mit Gleichgesinnten auszutauschen, ein Netzwerk aufzubauen, von Erfahrungen von sich und von anderen irgendwie zu leben, zu lernen und sich zu verbessern, um so das, was man selbst auch macht, besser voranzutreiben, weil häufig ist es so, wenn man, ich sag mal, in einem klassischen Angestelltenumfeld sich dann befindet und dann allein auf weiter Flur ist und nicht wirklich sich auskennt, wie eine Gründung vollzogen wird, wie da die ersten x Jahre vielleicht aussehen können, welche Hürden man nehmen muss etc. oder wo man vorstellig werden muss, aus welchen Gründen auch immer, hat man da ein Netzwerk, das einen versteht, einem helfen kann und auch einen voranbringt und man nicht gleich die Flinte ins Korn wirft, sondern eine Motivation erhält, da weiterzumachen, plus dann vielleicht einem finanziellen Puffer, den einem oder die eine vielleicht ein bisschen besser schlafen lässt nachts, man weiß, wie man eine Rechnung XY zu bezahlen kann.
Ja, ein bisschen den Rücken frei.
Ja. Jetzt hast du ja schon mehrmals gesagt, Chinchin Cycling muss kein Geld verdienen. Für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch nichts gehört haben von dem Unternehmen, kannst du nochmal das Geschäftsmodell erläutern oder das Produkt, das am Ende verkauft wird, weil du hast ja auch gesagt, es funktioniert richtig gut und gleichzeitig höre ich immer so ein bisschen raus, soll mich nicht ernähren.
Genau, also Chinchin Cycling, was wir da im Grunde machen, glaube ich, habe ich jetzt schon mal angerissen. Wir versuchen, junge, urbane Menschen in die Region innerhalb, also um Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz zu bekommen und die umliegenden Weinanbaugebiete sozusagen sichtbar zu machen, die Region sichtbar zu machen. Wir sind, also Piet und ich, in dem Fall in der glücklichen Lage natürlich, dass wir einen normalen Job haben, mit dem wir unsere Brötchen verdienen und Chinchin Cycling als ja das Herzensprojekt ansehen, dass es ist und das uns total viel Spaß macht. Wir haben eine extrem hohe Nachfrage nach unseren Touren. Also wir veranstalten circa 3-mal im Jahr so eine Tour, die über ein verlängertes Wochenende geht, wo circa 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammenkommen, die sich teilweise im besten Fall auch noch gar nicht kannten. Auch so eine Art Blind-Date-Veranstaltung auf eine gewisse Art und Weise. Und wir dann mit ihnen sternförmig von der Location in unterschiedliche Weinbauangebiete fahren, zu unterschiedlichen Weingütern, bei dem jedes unterschiedlich zu dem anderen ist, damit im Prinzip so ein bisschen so ein Educational Approach dabei ist, um den Leuten sozusagen von der Pike auf Basiswissen beizubringen, wo Wein herkommt, was das für ein Handwerk ist und wie Wein im Prinzip hergestellt wird, um so ein bisschen zu sensibilisieren, was am Ende für ein Produkt dort tatsächlich rauskommt, was sowas kosten kann, sollte oder müsste. Um einfach da ein bisschen, ja, so ein bisschen Werbung für dieses Handwerk und diese Kultur und im Prinzip dann wiederum auf die Region zu machen. Und wir sind eine ganz normale UG, also wir sind an sich ein richtiges Unternehmen. Ja. Wir hatten nie die Bestrebung, eine GmbH zu werden oder so, zu machen im Grunde genommen, weil auch da wieder das finanzielle Ding. Also für uns muss jetzt auf einer Rechnung irgendwie nicht eine GmbH im Grunde genommen stehen, dass wir glaubwürdig sind oder vielleicht eben nicht. Ja. Wir verdienen damit definitiv Geld. Aber in dem Sinne, dass wir erstmal alle unsere Kosten natürlich, wie es betriebswirtschaftlich auch laufen sollte, erstmal eine Kosten gedeckt bekommt. Und darüber hinaus investieren wir in Kleinigkeiten wie unsere Website, mal in Berufskleidung, sage ich mal in dem Fall, weil wir so ein bisschen unser Hobby auch darüber natürlich finanzieren können. In dem Sinne, dass wir uns natürlich mal einen Helm kaufen müssen, um diese Touren veranstalten zu können. Also so Kleinigkeiten würde ich mal behaupten. Wir haben aber auch ganz viele Möglichkeiten, die sich darüber eröffnen, was Kooperationen anbelangt, also mit Partnern, zum Beispiel Fahrradherstellern. Wir haben unser wichtigster Partner ist Rose Bikes aus Bocholt, also ein deutsches Unternehmen auch, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns Fahrräder sozusagen zur Verfügung stellen. Das sind, Investitionen, die wir darüber nicht mehr tätigen müssen. Ja. Dann kommen wir an Orte, erleben Momente, die wir im Prinzip häufig sonst selbst zahlen müssten. Wir sind in Unterkünften oder machen Urlaub am Ende des Tages. Wir machen Veranstalten im Grunde genommen ja selbst einen wunderschönen Urlaub, ja, den wir selbst nicht bezahlen müssen, weil wir Veranstalter sind und haben darüber dann natürlich irgendwie so Anreize für uns selbst, das zu machen. Und klar, das muss ich alles bezahlen, das muss alles im nächsten Jahr auch weitergehen. Die Rechnungen müssen bezahlt werden und so ist natürlich der Anspruch schon da, ein paar Euro damit zu machen. Aber am Ende des Tages, ich sage jetzt mal ganz banal, hätten wir auch theoretisch einfach einen Verein gründen können, um das gemeinnützig zu machen, weil unser Hauptfokus liegt darauf, Menschen nach Rheinland-Pfalz zu bringen, eine tolle Bühne zu bieten, damit das Land noch mehr aufblüht und die Sichtbarkeit erhält und überregional bekannt wird, was für Vorzüge es hat. Und da ist nicht die Motivation, dass ich am Ende, keine Ahnung, im Monat ein paar hundert Euro mehr auf dem Konto habe, sondern die Momente, das Feedback und die Motivation, die man über das Projekt an sich erhält.
Das heißt, ihr habt auch jetzt gar nicht so Wachstum, ist gar nicht so sehr euer Ziel oder das auch in andere Regionen zu bringen?
Wir machen das seit letztem Jahr einmal pro Jahr in einer anderen Region. Außerhalb von Rheinland-Pfalz, weil wir auch selbst uns wieder so ein bisschen Reize setzen müssen, weil ich will jetzt nicht sagen, wir kennen hier alles, das wäre ein bisschen übertrieben, aber wir möchten auch für uns selbst mal wieder ein paar neue Reize setzen und neue Anbaugebiete fahren und darüber so ein bisschen unsere Motivation beim Laufen halten. Aber am Ende des Tages, stand ich letztes Jahr kurz tatsächlich mal davor, zu hinterfragen, ob ich das nicht doch hauptberuflich machen soll. Also ob ich nicht sage, hey, ich mache jetzt hier Chinchin Cycling 100%ig und lass mich da drauf ein, Kam dann aber tatsächlich relativ schnell von diesem Gedanken ab, weil es wirklich, wie ich gesagt hatte, ein absolutes Herzensprojekt von uns ist. Und ich spreche jetzt einfach nur für mich. Ich wollte mir im Prinzip nie in eine finanzielle Abhängigkeit bei Tünchen sozusagen reingehen, um zu sagen, hey, das zahlt mir jetzt am Ende meine Miete und ich muss das irgendwie x-mal im Jahr veranstalten, damit ich mir ja die Miete zahlen kann und ich dadurch darüber vielleicht die Lust und die Laune daran verliere. Und deswegen habe ich gesagt, von vornherein, ja, das bleibt so, wie es ist. Wir können hier und da vielleicht mal eine Tour mehr machen. Aber du musst auch betrachten, wir veranstalten mit den Fahrradreisen ein Event oder eine Eventreihe, die auch auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen Saisontourismus oder Saisonarbeit ist. Ja, also zwischen Mai und Oktober ist, sage ich mal, das Kerngeschäft. Und dann saß ich so da und dachte mir, okay, das kann ich im Prinzip, sage ich mal, 6 bis 7 Monate vielleicht im Jahr machen. In der Zeit muss das so viel Gewinn abwerfen, dass ich davon leben kann. Was mache ich denn dann im Winter? Muss ich dann Skitouren sozusagen in Alpen anbieten, mal ganz banal gesagt? Ja. Das noch da zusätzlich machen. Also das waren so Momente und dafür muss ich dann vielleicht wieder aus dieser Unternehmersicht irgendwie auch betrachten, ist es ein Produkt, das ich anbiete, was was mir einen stetigen Cashflow irgendwo einbringt und mich irgendwie gut schlafen lässt, oder mache ich etwas, was irgendwo eine Peak-Time hat und was mache ich den Rest der Zeit des Jahres? Ja? Plus, mir gibt das selbst so viel, ich bin da so mit so viel Herzblut und mit so viel Motivation dahinter, dass ich im Prinzip eigentlich derjenige bin, der sich wahrscheinlich am meisten selbst auf diese Tour freut. Mhm. Und wenn ich das als Geschäftsmodell in finanzieller Hinsicht irgendwann etabliert hätte, hatte ich mir überlegt, okay, ich kann nicht alle Woche oder alle 2 Wochen eine Fahrradreise anbieten im Dunstkreis Rheinland-Pfalz. Da werde ich irgendwann müde von. Da habe ich irgendwann keine Lust mehr, immer einen dieselben Sätze zu erzählen, weil das, was wir da machen, ist, wir bringen die Leute her und stecken sie im Grunde genommen mit unserem Feuer an, was wir für die Region haben. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass dieses Feuer dadurch erlischt, dass ich davon abhängig werde, und vielleicht dann nicht mehr diese Motivation habe, dieses Feuer den anderen Menschen irgendwie geben zu können, weil es das verdient hat.
Feuer ist vielleicht ein gutes Stichwort auch nochmal für dich, Marlene. Wie initiiert ihr Feuer? Es gibt ja auch noch den Gold Summit, verschiedene Veranstaltungen hast du ja auch schon erwähnt. Was ist da so euer Kern der Arbeit, um dieses Feuer zu erhalten? Und jetzt hat man ja auch gehört, dass so ein Gründer ja dann auch manchmal Zweifel und Gedanken hat. Und hast du ja sicherlich auch gerade so aufgenommen. Wie begegnet ihr denen? Wie haltet ihr dieses Feuer aufrecht?
Ja, im Grunde schon auch mit den Veranstaltungen, ne? Und die Gründerinnen und Gründer immer wieder zusammenzubringen. Also den Gold Summit gab es im letzten Jahr ja zum ersten Mal in der Form als ein großes Startup-Event für Rheinland-Pfalz und war tatsächlich auch in der Planung so gedacht, dass wir gedacht haben, wir machen das für die Startups in Rheinland-Pfalz. Mhm. Es geht eigentlich darum, auch Wertschätzung zu zeigen, nicht nur Mainzer, sondern eben auch über das ganze Land Rheinland-Pfalz. Startups aus allen Regionen und zu sagen, wir machen das für euch, das ist sozusagen eure Bühne, hier kriegt ihr Input, hier könnt ihr euch vernetzen, hier könnt ihr auch pitchen, hier könnt ihr hoffentlich auch Antworten auf die Fragen finden, die euch umtreiben oder halt im Zweifel sogar ein Investor oder eine Investorin. Das war so ein bisschen so der Auftakt. Das ist auch das Grundanliegen, was da dahinter steckt, ist dann immer so ein bisschen die Frage, wie viele Ressourcen haben wir, um das zu machen. Aber ich würde sagen, ein Holzscheit, um das Feuer am Leben zu erhalten, ist dann schon der Gold Summit einmal im Jahr als so Familientreffen der Startups in Rheinland-Pfalz. Ja. Das wird sich sicherlich jetzt auch über die Jahre ein bisschen verändern, weil es ist noch kein so fest etabliertes Format wie jetzt, keine Ahnung, Bits and Pretzels. Nicht, dass wir damit konkurrieren wollen, aber das ist natürlich
das schon cool.
Ja, ist natürlich was anderes.
Den Anspruch sollt ihr haben.
Ja, genau, will ich auch. Und es tut sich ja auch gerade viel im Land. Ne? Ja. Es entstehen ja auch andere neue Veranstaltungsformate im Startup-Bereich. Und da ist es uns auch immer wichtig zu gucken, dass wir dann nicht zu viel parallel laufen haben, ne? Sondern dass wir dann eher irgendwie uns zusammen zusammentun und sagen, okay, die Innovationsagentur macht viel, wo können wir da denn andocken und vielleicht auch, vielleicht auch das ein oder andere Format zusammenzuführen, um dann nicht die Zielgruppe auseinanderzureißen sozusagen.
Aber ihr seid ja auch im Grunde genommen in meinen Augen ja auch nicht verantwortlich, dass Motivation aus einem selbst herauskommen sollte.
Nee,
ja, also ihr könnt Menschen damit noch einen Holzscheit da drauflegen und unterstützen und so, aber die Motivation, sag mal, der erste, die Glut oder aus deinem, was im Prinzip so ein Feuer entstehen kann, das muss aus einem selbst herauskommen. Und ich glaube, wenn man dann eine vernünftige Anlaufstelle hat, wie ihr das seid, und Unterstützung erhält mit den Programmen, die ihr macht, dass das ein Teil dessen sein kann und auch ein richtiger, guter, sinnvoller Teil ist. Aber am Ende muss man selbst für die Sache brennen. Und wenn man was mit Herzblut, mit Überzeugung und mit Motivation tut, dann, klar, klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber dann kann am Ende nur was Gutes dabei rauskommen.
Mhm. Ja. Ja, das ist ein schöner Gedanke.
Ja, und man soll sich auch nicht von links und rechts irgendwie, klar, Kritiker gibt es immer und irgendwas funktioniert auch mal nicht und man fällt auch mal irgendwie auf die Nase, aber am Ende, nochmal aufstehen und nochmal probieren und weitermachen. Und ich glaube, auch wenn wir grundsätzlich so über Startup und Innovationen reden, ich meine, das hört und liest man natürlich auch irgendwie gefühlt an jeder Ecke und hin und her, aber wir haben auch so ein bisschen in Deutschland natürlich so die Kultur, dass man nicht scheitern soll oder scheitern darf. Ja, und ich glaube, da sind wir auch als Gesellschaft so ein bisschen gefragt, so dieses Mindset irgendwie aus unseren Köpfen herauszubekommen, sondern einfach so ein bisschen vielleicht dahin gehen, vielleicht ein bisschen amerikanischer oder so zu werden, zu sagen, hey, scheitern, daraus lernt man und man zeigt nicht mit einem Finger auf einen und sagt, guck mal, du hast es nicht gepackt, sondern sich da wieder zu motivieren und mit Probleme eine Lösung zu finden und weiterzugehen.
Ja.
Und ihr könnt da unterstützen, ja.
Ja, und du hattest es auch angesprochen mit den Herausforderungen, ne, die Gründerinnen und Gründer antreiben. Ich glaube, in der Szene ist das dann auch schon viel präsenter, nicht zu fragen, was könnte denn alles schiefgehen, sondern zu fragen, was wäre denn, wenn es klappt? So,
ja.
Wo wären wir denn dann in drei Jahren,
nur
wenn
Frage
wir in fünf Jahren,
nur
wenn wir in zehn Jahren? So, ne, was für einen Impact hätte das im Zweifel?
Ja.
Und da ist, können wir dann bei den Herausforderungen jetzt im Einzelnen, ne, wenn auch so Zweifel da sind und so, natürlich sind wir auch jetzt nicht diejenigen, die dann speziell coachen, aber das Coaching-Programm, was ich angesprochen hatte vom Gründungsstipendium, die gehen auch auf solche Fragen ein. Also ne, da geht es irgendwie auch um Resilienz, auch um mentale Fitness, um alles, was eine Rolle spielt, wenn man halt in diesem Gründerinnen und Gründer-Dasein, das ist ja, also vielleicht hinkt der Vergleich, aber ich muss immer so ein bisschen an meine Promotion denken, ne? Weil das legst du ja nicht einfach ab.
Mhm.
So. Also das machst du halt dann 24/7 und wälzt das halt ständig mit dir rum und dann entstehen logischerweise ja auch Fragen, die du immer wieder mit dir selber auch versuchst zu klären. Und ich glaube, beim Gründen ist es halt ähnlich, weil das ist halt so dein eigenes Projekt und dann ist nicht so, okay, jetzt schließe ich die Bürotür zu und dann ist fertig für heute, sondern und das logischerweise kann ja dann auch zu Zweifel führen, bei denen es, glaube ich, dann erst recht gut ist, sich drüber auszutauschen und mit Leuten zu sprechen, die vielleicht schon Strategien gefunden haben, da rauszukommen.
Also ich habe so viele Fragen immer zu gewissen Themen. Also ich glaube, man muss auch einfach mit Neugier ins Leben gehen und auch Neugier in eine Gründung. Also wer nicht neugierig ist und nicht fragt, der bleibt am Ende einfach dumm auf eine gewisse Art und Weise. Man kann sich natürlich irgendwo alles irgendwie zusammensuchen und so weiter und so fort. Aber wir kommen natürlich auch aus einem Bildungsumfeld, das jetzt nicht hundertprozentig durch ein deutsches Schulsystem oder so weiter und so fort auf Gründung und Unternehmertum abzielt. Ja, also die wenigsten werden beigebracht bekommen haben, wie man eine Steuererklärung wirklich macht, wie mich ein Unternehmen zu gründen habe und was macht eigentlich ein Notar am Ende des Tages. Ja, ich glaube, dass das natürlich auch so aus der Allgemeinbildung in Deutschland generell vielleicht ein bisschen erwachen muss auf eine gewisse Art und Weise. Aber auf all diese Fragen, die man trifft im Alltag eines Gründers, einer Gründerin oder wenn man ein Startup macht, weil am Ende ist, glaube ich, das Schwierigste, ein gutes Produkt zu haben oder ein gutes Produkt einfach zu haben, eine tolle Idee zu haben. Das ist erstmal das Allerschwierigste. Wie man das dann in den Rahmenbedingungen, die wir haben, aufbaut, das ist eher Beiwerk, aber diese Fragen müssen beantwortet werden. Man muss dafür neugierig sein und ihr müsst diese Fragen beantworten.
Ja. Apropos Fragen beantworten und Produkt. am Ende unseres Podcasts, jetzt wo ihr euch auch ein bisschen besser kennenlernt, fragen wir ja gerne, habt ihr Anknüpfungspunkte? Also konntet ihr, obwohl ihr euch vorher nicht kanntet, in dieser kurzen Zeit vielleicht schon irgendwas entdecken, wo ihr sagt, ah, das wäre eine gute Idee, die wir gemeinsam umsetzen können?
Soll ich anfangen?
Sehr gerne.
Also ich glaube, Anknüpfungspunkte hatten wir jede Menge. In Richtung gemeinsam umsetzen, glaube ich, tatsächlich einfach, also freut es mich total, dass ich stellvertretend für Startup Office euch jetzt auf dem Schirm habe, weil ich glaube, da können wir also sicherlich bei der einen oder anderen Veranstaltung irgendwie nochmal zusammenkommen. Ich habe auch an einzelne Startups gedacht, die wir kennen, die jetzt gar nicht direkt das machen, was ihr macht, aber ähnlich gelagert sind, wo ich gedacht habe, wäre vielleicht auch der Kontakt total spannend, weil wer weiß, vielleicht ergibt sich irgendwie eine Form von Kooperation und wenn nicht, habt ihr euch zumindest irgendwie mal ausgetauscht. Also das, ich glaube so Veranstaltungen und Netzwerk, Startups wären so meine beiden Anknüpfungspunkte.
Ja. Und was hast du für Ideen, der du ja so viele Ideen immer hast?
zu viele Ideen und zu wenig Zeit wahrscheinlich am Ende. Also ich werde mich persönlich, auch wenn wir das vielleicht in dem Moment jetzt gar nicht benötigen oder gar nicht brauchen, definitiv nochmal mit dem, was ihr anbietet, auseinandersetzen, ob es vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle irgendwas Sinnvolles gibt, jetzt beispielsweise direkt für nächstes Jahr oder so. Vielleicht gibt es irgendwas, wo auch wir den Need haben und ich jetzt vielleicht doch sage, jetzt hast du genau in dem Punkt dann doch nochmal das Feuer in mir entfacht, zu sagen, ich setze mich mit der ganzen Tätigkeit, die du und dein Arbeitgeber, sage ich mal, innehabt, nochmal auseinander, ob wir vielleicht nochmal irgendwo was daraus ziehen können als Chin-Chin Cycling. Ich finde es aber auch total interessant, wenn, und das wirst du wahrscheinlich tagtäglich tun oder regelmäßig, wenn wir einfach nochmal drüber sprechen könnten, welche Erfahrungen habe ich gemacht, wo ist ein Angebot vorhanden, das ich als persönlich natürlich subjektiv betrachtet als absolut sinnvoll erachte für Gründer und Gründerinnen. Oder gibt es vielleicht irgendwas, was sehr, sehr schwer auffindbar ist, was man vielleicht weiter in den Vordergrund stellen müsste und mehr Sichtbarkeit darüber anbietet? Oder über Dinge, die mir spontan einfallen, die vielleicht bei euch im Ministerium, an die noch gar nicht gedacht wurde, und da die Landschaft vielleicht auch ein bisschen weiterzuentwickeln, um zu sagen, hey, es gibt Probleme, von denen habt ihr vielleicht noch gar nicht gehört, aber vielleicht kommen die mal auf euch zu und dann kann man sich vorab schon mal drüber Gedanken machen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also nehmen wir gerne auf auch das Feedback und auch die Kritik. Ist dann können wir auch immer schwierig alles im Blick haben und man ist ja dann auch relativ schnell in seinem Tunnel im Zweifel sowieso. Deswegen sehr gerne der Blick von außen.
Ja, schön.
Dann kommt immer unsere letzte Frage. Ist es ein Match?
Definitiv, it's a match. Ja.
It's a match. Und jetzt müsst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Lächeln sehen.
Jetzt würden wir gerne den Wein aus.
Genau, jetzt werden die Weinflaschen geöffnet, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart, dass ihr euch auf das Abenteuer eingelassen habt, dass ihr so viel von euch auch erzählt habt und man auch nochmal auf so einer ganz anderen Ebene ja dann von den verschiedenen Projekten gehört habt. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Kann ich mal
und
zurückgeben.
Vielen Dank für die tollen Geschenke.
Sehr, sehr gerne.
Ja, und Stichwort Geschenke. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Geschenke sehen wollt, dann schaut mal auf unseren Social-Media-Kanälen. Und wie immer laden wir euch herzlich ein, euch zu vernetzen mit unseren Gästen. Denn genau das ist ja auch das Ziel von Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz, dass ihr wisst, wen es hier alles so gibt. Wir sagen Tschüss aus dem Studio.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt's jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.